Ja, liebe Gemeinde, heute ist Palmsonntag. Thomas hat das Evangelium gelesen, den Einzug in Jerusalem. Und es ist so ein eigenartiges Bild. So ein Bild, was keine große Jubelstimmung aufkommen lässt. Obwohl eigentlich ganz kräftig gejubelt wird. Es ist so ein ganz eigenartig gebrochenes Bild. Voller scharfer Kontraste. Da wird Jesus gefeiert als der glanzvolle, der mächtige König und gleichzeitig sitzt er auf einem Eselchen und hoppelt so rein. Das hat schon fast komischen Charakter. Und alle gucken drüber hinweg. Keiner bemerkt das. Wir haben es gerade gehört im Evangelium, sanftmütig ist dieser König, sanftmütig. Und erwartet wird, der mächtige Herrscher, der endlich Krieg gegen die Römer führen wird und das Volk mit Macht befreien wird. Das sind Menschen, die schreien Hosianna und legen ihre Kleider und ihre Palmen zu Füßen dieses Königs und kurze Zeit später rufen sie Kreuzige ihn. Wir wissen es und wir sehen diese Gebrochenheit dieses Bildes. Und mitten hinein in diese eigenartige Gebrochenheit steht diese Frage, die am Ende des Evangeliums stand, die Frage, die sich ganz Jerusalem gestellt hat: Wer ist er? Wer ist er? Die Antwort gibt Paulus. Die Antwort gibt Paulus und zwar im Christushymnus. Diesen Christushymnus, der auch der Predigt zugrunde liegt, den finden wir im Philipperbrief. Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Paulus zitiert ein uraltes Lied, was zu der Zeit in der Christenheit weit verbreitet war. Ich lese: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus gibt die Antwort: Wer ist er? Wer ist das? Wer ist dieser König? Und Paulus sagt: Jesus Christus ist wahrer Gott. Das hat nicht nur Paulus gesagt, sondern das hat Jesus Christus von sich selber ja immer wieder bezeugt. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Johannes 14, Vers 9. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Dieses Einssein mit dem Vater, das bekennen wir als Christen in der Nachfolge Christi seit dem Jahr 325 mit dem nizänischen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Also anders als die geschaffene Welt ist Jesus Christus wahrer Gott. Für uns jetzt nicht fürchterlich überraschend, aber für manchen, der außen steht, ist das eine sehr merkwürdige Angelegenheit und sie versuchen Jesus Christus häufig zu reduzieren auf einen guten Menschen. Dabei, wenn wir zwei Grundwahrheiten des Christentums bestätigen, für richtig halten, dann ergibt sich die Gottesnatur Christi ganz logisch. Gott ist Liebe. Und zweitens, Gott hat die Welt geschaffen. Wenn Gott Liebe ist und wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann ist Liebe etwas, was eine Beziehung beschreibt. Wenn Gott Liebe ist und die Welt geschaffen hat, dann war Liebe schon da, bevor die Welt geschaffen wurde. Liebe als Beziehung. Liebe als Beziehung braucht ein geliebtes Gegenüber. Und das geliebte Gegenüber, bevor die Welt geschaffen war, ist der Sohn. Von daher völlig logisch, Gott ist in Christus. Jesus Christus ist Gott, ist wahrer Gott. Also von daher eigentlich keine Überraschung und auch sehr logisch, wenn wir das jemandem erklären wollen, der das erstmal für sich nicht bestätigt. Und zweitens, sagt Paulus, zweitens, Jesus ist wahrer Mensch. Auch das überrascht uns seit Weihnachten überhaupt nicht mehr, denn da finden wir in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, die Antwort auf die Frage, die die Menschen an Palmsonntag gestellt haben, wer ist er? Er ist Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Paulus schreibt das nicht, weil er sich jetzt irgendwie in eine interessante theologische Theorie vertiefen möchte, sondern Paulus stellt das unter einen Leitsatz, unter ein Ausrufezeichen. Und er sagt in Philipper 2, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch die Gemeinschaft, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Also wir sollen als Christen in der Nachfolge Christi so gesinnt sein, von der Gesinnung wie Jesus Christus. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Weg, den er jetzt zeichnet, in diesem Christus-Hymnus, dass wir den nachfolgen, wenn wir Nachfolger Christi sein wollen. Wir wollen also nachsinnen, welche Gesinnung eigentlich Paulus für uns im Blick hat, wenn wir Nachfolger Christi sein wollen. Wenn wir uns hinter Christus einreihen wollen, wenn wir mit ihm einziehen wollen. Welche Gesinnung ist es, die ihn auszeichnet? Wenn wir diesen Christus-Hymnus nochmal uns vergegenwärtigen, und einige lesen es sicherlich mit, der Text ist auch hier vorne sichtbar, dann ist dieser Weg, den Jesus Christus geht, in diesem Christus-Hymnus, ein Weg, der von oben links nach unten rechts geht. Immer nach unten, immer bergab. Er, der in göttlicher Gestalt war, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich, er erniedrigte sich selbst. Wie Christus gesinnt sein, heißt, dass wir uns selbst erniedrigen. Und das ist unglaublich schwer. Das ist unglaublich schwer. Wie antwortest du? Wie antworten Sie auf die Frage, wer bist du? Wenn man sagt zunächst mal seinen Namen und dann sagt man, naja, und im Übrigen bin ich halt Lehrer oder Abteilungsleiter oder ich bin Vater oder Mutter oder ich bin Oma oder Opa und ich bin außerdem Frankenthaler und ich bin vielleicht auch Fan des FCK. Ich bin ganz vieles. Und was ich so von mir erzähle, sind alles Punkte, von denen ich gerne möchte, dass der andere die mit mir assoziiert. Ich möchte, dass der andere mich so sieht. Ich möchte mich gerne so darstellen, wie das, wie ich mich vorstelle. Weil ich gerne so gesehen werden möchte. Und alle diese Punkte sind so Elemente, wo wir vielleicht so ein ganz bisschen stolz drauf sind. Stolz, sagt Wikipedia, Stolz ist Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz, eine eigene Leistung oder die Leistung von anderen. Naja, das hat man dann, wenn die Eltern stolz sind auf die Kinder oder wenn die Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Europameisterschaft endlich wieder stolz der Nation ist. Man kann auf etwas stolz sein, was man selber geschaffen hat, ist oder auch was andere machen. Das ist alles Stolz. Aber mit diesem Stolz kommt dann häufig auch so ein schrittweiser Punkt der Überlegenheit. Und mit der Überlegenheit kommt dann ganz leise und schrittweise die Überheblichkeit. Und mit der Überheblichkeit kommt ganz leise und schrittweise die Herablassung, das Runtergucken auf alle anderen. Nein, ich habe recht. Ich habe recht. Ich sage, wo es lang geht. Meine Sicht zählt. Und wenn dann so Stolz auf Stolz trifft, dann kracht's halt auch ganz schnell. Dann entsteht Unleidlichkeit, Neid, Streit. Aus Stolz oder aus verletztem Stolz. Weil mir jemand auf die Füße getreten ist. Das lasse ich nicht zu. Das akzeptiere ich nicht. So ein Verhalten akzeptiere ich nicht. Stolz und Stolz prallen aufeinander. Und das ist genau der gefährliche Weg des Stolzes, auf den Paulus hinweist. Er sagt, brandgefährlich. Brandgefährlich ist das mit diesem Stolz. Und deswegen seid gesinnt, wie Christus gesinnt war. Denn wenn wir den Weg des Stolzes gehen, dann zerstört das die Beziehung untereinander und es zerstört unsere Beziehung zu Gott. Und das kommt auch nicht ganz von ungefähr, denn Stolz ist die Ursache der Ursünde. Wenn wir zurückgehen, ganz an den Anfang, ins Paradies, was hat die Schlange zu Adam und Eva gesagt? Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein, wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet wie Gott sein. Das heißt, der gefährliche Weg des Stolzes ist ein Weg, der nach oben führt. Ich möchte immer höher sein, bis ich halt irgendwann König bin. Ich möchte genauso sein wie der König, eine Hoheit. Und ich genieße es, wenn mich die Menschen hochleben lassen. Es hat so eine süße Versuchung, die auf diesem Weg des Stolzes ist und am Ende tatsächlich in ein desaströses Ergebnis hineinführt, wie wir es wissen. Es gibt eine spannende Geschichte, eine jüdische Geschichte von einem Rabbi. Und dieser Rabbi wurde mal von seinem Schüler gefragt, Meister, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt das heute das eigentlich nicht mehr? Und der Rabbi hat geantwortet, weil sich niemand so tief bücken möchte. Der Weg zu Gott führt nicht nach oben, sondern der Weg zu Gott führt nach unten. Genau wie in unserem Christushymnus, den uns Paulus an Palmsonntag mitgibt. Der Weg zu Gott führt nicht nach oben, sondern der Weg zu Gott führt nach unten. Und vielleicht ist das oder diese Geschichte auch das, was Christus, nachdem er eingezogen war, seinen Jüngern noch mal ganz, ganz plastisch machen wollte, als er sich ganz tief gebückt hat, um die Füße zu waschen. Nochmal ein Ausrufezeichen hinter dieser Botschaft, dieser Gesinnung Christi, die auch in diesem in dieser Geschichte deutlich wird. Also wenn wir jetzt wissen, dass die Gesinnung Christi wertvoll ist, dass sie für unsere Gemeinschaft untereinander, für die Gemeinschaft mit Gott wertvoll ist und wir wissen, wie schwer es ist, wie können wir uns denn dann so erniedrigen, wie es Christus getan hat, wie uns Paulus auffordert, in der Nachfolge von Christi es zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, wenn wir uns unserer selbst bewusst werden. Wenn wir uns unserer selbst bewusst werden. Das klingt so ein bisschen wie selbstbewusst. Und im Deutschen hat selbstbewusst so einen ganz komischen Beigeschmack. Selbstbewusst, das klingt so ein bisschen wie überheblich. Das klingt überheblich, das klingt arrogant. Im Englischen gibt es dafür zwei Begriffe für selbstbewusst. Da gibt es einmal den Begriff self-confident und den zweiten Begriff self-conscious. Self-confident würde man auf Deutschen übersetzen wie selbstsicher. Ah, da haben wir es. Selbstsicher, ich bin mir sicher, weil ich selbst so klug, so stark, so schön, sonst irgendwas bin. Weil ich halt selbst mir genüge und weil ich auf mich selbst so stolz bin. Das ist selbstsicher. Self-conscious, in dem Sinne selbstbewusst, beschreibt einen Geisteszustand, bei dem sich Menschen extrem unwohl fühlen, wenn sie beobachtet werden. Wo sie sich eigentlich peinlich fühlen, unzureichend. Wo sie jemanden nicht angucken können, weil sie sich nicht wirklich wertvoll erachten. Self-conscious ist also genau das Gegenteil im Verhalten zu self-confident. Die self-confident person, ja, die Selbstsichere, wirft sich in die Brust und gibt an. Self-conscious schlägt die Augen nieder und möchte bloß nicht angeguckt werden. Wenn ich sage, selbstbewusst werden, um uns klar zu werden, wie wir uns in der Gesinnung Christi bewegen können, dann meine ich self-conscious. Sich selber bewusst werden und nicht im Blick auf andere, sondern im Blick auf Gott. Wenn wir uns selber mal betrachten mit den Augen Gottes, dann stellen wir ganz schnell fest, wie Adam, dass wir nackt sind. Dann stellen wir ganz, ganz schnell fest, welch erniedrigende Unvollkommenheit uns auszeichnet. Wie wenig wir haben, mit leeren Händen dastehen, nackt sind. Und dann ist überhaupt gar keine Spur mehr, gar kein Platz mehr für Stolz. Das ist eine große Leere. Und in diese Leere hinein kann dann der Geist Christi einziehen, die Gesinnung Christi einziehen. Und diese Gesinnung Christi ist das Gegenteil von Stolz. Und das Gegenteil von Stolz ist Demut. Das Gegenteil von Stolz ist Demut. Demut ist ein althochdeutsches Wort, beziehungsweise wenn man es auf seine althochdeutschen Wurzeln zurückführt, dann ist es der Mut zu dienen. Demut ist der Mut zu dienen. Die Gesinnung, den Mut zum Dienen zu haben. Das heißt, ich erhöhe mich nicht selber, ich kröne mich nicht selber, sondern ich habe den Mut zu dienen. Ich trete nicht auf andere Menschen drauf, um höher rauszukommen, sondern ich achte und ehre und liebe andere Menschen. Wenn ich diene, dann muss es nicht immer meine Meinung sein oder keine Meinung. So nach dem Motto, es geht meinen Weg oder ich schmeiße alles hin. Sondern dann kann ich den anderen auch stehen lassen. Ich diene auch Menschen, die nicht unbedingt 100% meiner Meinung sind. Und wenn ich diesen Geist des Dienens habe, der Demut, dann ist es ein Geist, der die linke Wange hinhält. Und Christus macht es so, so deutlich. Wir sind in der Karwoche, Thomas hat es angesprochen, wir sind in der Karwoche und wir laufen auf dieses grausame Schauspiel zu, was sich an Karfreitag abspielt. Dieses grausame Schauspiel, wo die römischen Soldaten Christus verhöhnen, ihm die Dornenkrone auf das Haupt drücken, dass das Blut fließt, ihn schlagen, ihn anspucken, sich höhnisch vor ihm niederknien. Und Christus, der Herr der Welt, lässt das mit sich geschehen. So sehr lebt er uns diesen Geist der Demut vor, dass er das alles mit sich geschehen lässt. Warum erniedrigt sich der Gott Christus so sehr? Warum war das notwendig? Hätte es nicht auch einen anderen Weg geben können? Ich folge hier C.S. Lewis, einigen bekannt als ein sehr weit verbreiteter christlicher Autor. Und C.S. Lewis sagt, streng genommen nein. Wenn man es mal logisch durchdenkt, streng genommen nein. Der Weg, den Paulus im Christushymnus zeigt, der immer in die Erniedrigung bis in den Tod, hat seine logische, brutale Konsequenz. In der Ursünde haben wir Menschen gegen Gott rebelliert. Wenn wir wieder zurückkommen wollen zu Gott, dann müssen wir umdrehen, unsere Waffen niederlegen, mit denen wir gegen Gott rebelliert haben, und müssen unseren Stolz aufgeben. Aber wenn wir unseren Stolz aufgeben, wenn wir auf diese Frage, wer bist du, nichts mehr anführen können, auf was wir stolz sind, was sind wir denn dann? Dann antworten wir nichts. Und dann sind wir nichts. Und dann ist das die völlige Auslöschung, der Tod. Und das fällt uns naturgemäß schwer, weil wir uns damit auslöschen müssten. Wir sind nicht vollkommen und daher vollkommene Demut können wir nicht leisten. Könnte Gott für uns umkehren? Naja, könnte Gott für uns sterben? Nein. Denn Gott ist Leben und Gott ist vollkommen. Er kennt keine Umkehr, er kennt keinen Tod. Der einzige Weg, wie Gott uns retten kann, ist, Mensch zu werden. Der einzige Weg Gottes, uns zu retten, ist Mensch zu werden. Denn als Mensch kann er sterben. Als Mensch kann er sterben. Und er kann es vollkommen tun, denn er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Eine sehr, sehr scharfsinnige, sehr logische Herleitung, warum Christus unten ist, warum er dient bis in den Tod. Das, was unser Christushymnus besingt. Es ist dieser Punkt, auf den die Welt zusteuert und der so wertvoll ist für uns. Damit haben wir den einen Teil, den Teil der Erniedrigung, der demütigen Haltung, die wir an den Tag legen dürfen, der demütigen Gesinnung, die wir brauchen, um in Gemeinschaft miteinander und in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Da, wo wir Christus nachfolgen dürfen, uns von Christus inspirieren lassen dürfen, seine Gesinnung in uns aufnehmen dürfen. Der zweite Punkt ist nicht weniger wichtig, im selben Satz. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Er ward gehorsam. Gehorsam. Gehorsam bedeutet, ich höre. Ich höre. Ich höre auf das, was Gott mir sagt. Und Christus hat gehört. Christus hat gehört. Christus kannte seine Mission. Christus hat sehr viel Zeit damit verbracht, dass er mit seinem Vater gesprochen hat. Christus hat sich vor immer wieder zurückgezogen und rückvergewissert, dass er mit seinem Vater in Übereinstimmung ist, dass er den Willen seines Vaters vor Augen hat. Christus kannte das, die Bibel. Er hat den Teufel, der auch biblisch argumentiert hat, mit der Bibel widerlegt, mit der Gesinnung. Er wusste genau, er kannte die Bibel, er kannte das Gebet. Beides wichtige Quellen, auf die wir hören können, in denen Christus mit Gott, seinem Vater, in Übereinstimmung war. Etwas, wo wir die gleiche Gesinnung des Hörens übernehmen dürfen. Nun haben wir nicht einen gleichermaßen ausgeprägtes Hörorgan, das ist so ein bisschen gestört. Und deswegen ist es fantastisch, wenn wir in der Gemeinde sind und jeder sich gegenseitig unterstützen kann darin, dass wir Gott vollständiger hören, dass wir Gott vollständiger sehen können. In der Gemeinde haben wir viel mehr Möglichkeiten zum Gehorsam, weil wir gemeinsam hören können in unserer Unterschiedlichkeit und jeder etwas dazu beiträgt, was Gott ist und was er von uns möchte. Das heißt, was wir hier haben, ist neben der Erniedrigung, neben der Demut auch ein ungeheuer wichtiger Punkt. Dieser ungeheuer wichtige Punkt ist, dass wir in dem Sinne hören auf das, was Gott von uns möchte und dass wir diesen Weg auch gehen. Und es ist auch nicht immer einfach und es war auch für Christus nicht einfach. Wir erinnern uns an das Blut auf seiner Stirn im Garten Gethsemane, als er mit seiner Angst gerungen hat und am Ende gesagt hat, aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst, Vater. Christus hat sich durchgerungen, hat seine Angst niedergerungen. Er ist wahrer Mensch und hat seine Angst niedergerungen und war gehorsam bis zum Tod. Und ich finde es insofern auch sehr, sehr wichtig und wertvoll, als es für uns auch nochmal eine gute Balance darstellt. Es gibt Christen, die laufen mit stolz geschwellter Brust herum, ja, stolzieren herum, wie man auch sagen würde, und treten anderen auf die Füße und richten Flurschaden an. Wir wissen, das ist ganz sicher nicht das Verhalten, was Christus uns vorgelebt hat und das, was Paulus für uns als Gemeinschaft möchte. Aber es gibt auch Christen, die können nicht mal mehr gerade stehen. Die können einen nicht mehr angucken. Die sind ständig dabei zu sagen, ach nein, ich bin so unwürdig. Ich bin so klein. Ich bin so schuldig. Ja, ich kann das nicht machen. Ich bin so wenig. Ich bin unzureichend. Ich bin unvollkommen. Das ist ziemlich spannend. Es gibt kaum eine andere Veranstaltung, die sich von hinten nach vorne füllt, außer bei Kirchen. Ausdruck dieser Geisteshaltung, dieses, ach, ich bin so klein, so unwürdig. Der gleiche Autor C.S. Lewis hat eine sehr, sehr nette Anekdote in seinen Briefen an den Unterteufel, eine humorvolle christliche Lektüre. Und da weist der Oberteufel den Unterteufel an und sagt, also pass mal auf, die meisten Menschen kannst du bei ihrem Stolz packen. Und dann kannst du sie von Gott und der Gemeinde wegbringen. Aber wenn dir das mal nicht gelingen sollte bei den einzelnen Christen, dann mach sie, und sie, weil sie so demütig sind, dann mach sie wenigstens stolz darauf. Also es gibt so eine Haltung, wo du diese Demut vielleicht auch so ein Stück weit übers Ziel rausschießt, respektive eine Demut, wo man auch ganz klar sagen kann, naja, die ist manchmal vielleicht auch so eine christlich klingende Ausrede für Bequemlichkeit. Gefährlich. Und da finde ich es wundervoll, dass Paulus uns beide Perspektiven gibt. Er sagt, ja, Demut ist wichtig. Ja, Demut ist eine Orientierung, eine Gesinnung Christi, die ihn auf den Weg nach Jerusalem führt. Und die zweite ist Gehorsam. Denn wenn ich höre, was Gottes Auftrag für mich ist, wenn ich es mitbekomme, was er für mich möchte, dann darf ich auch diesen Weg gehen. Dann darf ich diesen Auftrag annehmen. Und wenn ich höre, was Gott zu mir sagt, wenn ich nackt dastehe in meiner Demut, in meiner Erbärmlichkeit, dann bricht er nicht den Stab über mir, sondern er kommt mir entgegengelaufen. Er kommt mir in mir entgegengerannt, er nimmt mich in den Arm und er sagt, mein geliebtes Kind, ich liebe dich. In allem, wie du bist, ich liebe dich. Das ist auch das, was wir hören dürfen. Auch das ist Gehorsam. Und dieser Gott hat aus seinem wunderbaren Ratschluss heraus uns als seine Botschafter eingesetzt. Wir sind Botschafter dieses Königs. Jeder von uns hat einen Brief vom König bekommen. Und diesen Brief soll er mit seinem Leben ausliefern in die Welt. Einen Brief des Königs halten wir. Einen Brief des Königs. Wir sind würdig erfunden worden, aus unerfindlichen Gründen, einen Brief des Königs in die Welt tragen zu dürfen. Was für eine großartige Ehre. Was für eine großartige Ehre. Und wenn wir diesen Ruf hören, wenn wir diesen Auftrag bekommen, wenn wir so wertvoll erachtet werden von Gott, dann sollten wir nicht aus lauter falsch verstandener Demut sagen, ach nee, kann ich nicht, geht nicht, bin zu unwürdig. Wenn Gott uns würdig erachtet, uns diesen Brief mitzugeben, hey, wie wertvoll sind wir denn? Ja, wie großartig ist das denn? Und dann dürfen wir dürfen wir Christus bewusst antworten. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Nicht self-conscious und auch nicht self-confident, sondern Jesus-confident. Jesus-confident. Ja, Herr, mit deiner Hilfe. Mit deiner Hilfe will ich diesen Brief ausliefern. Und ja, auch da ist unser Hymnus, der uns heute an Palmsonntag begleitet, ganz, ganz aussagekräftig. Wenn wir diesen Weg einschlagen, den Weg der demütigen Erniedrigung und wenn wir diesen Weg des Gehorsams, des Hörens und Gehens einschlagen, dann haben wir eine wundervolle Verheißung. Darum hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jetzt handelt Gott der Vater. Und die Kurve zeigt steil nach oben. Sie führt höher als alle Namen. Sie führt höher als alles, was wir jemals uns hätten erträumen sollen. Da, wo die Soldaten spöttisch niederknien vor dem geschlagenen und geschundenen Christus, werden sich eines Tages alle Knie beugen in Ehrfurcht vor dem höchsten König. Und wir dürfen dabei sein. Wir, die Botschafter, wir dürfen in der Nachfolge Christi, wo wir uns einreihen in den Zug nach Jerusalem, wir dürfen uns einreihen und dürfen dabei sein. Wenn Christus nicht nur in das alte Jerusalem, sondern Christus in das neue Jerusalem einziehen wird. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 13, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Oh, when the saints go marching in, dann wollen wir dabei sein. Dann wollen wir dabei sein. Dann ist die wirkliche, ungebrochene, großartige Jubelzeit angebrochen, auf die wir zulaufen. Und das ist das Versprechen. Das ist das Versprechen, was wir aus dem Wort Gottes an diesem Palmsonntag mitnehmen dürfen, dass wir uns als Gemeinde in demütiger Erniedrigung einreihen dürfen. Jeder Einzelne und wir als Gemeinschaft, dass wir in dieser Form der Demütigkeit einander dienen, miteinander und mit Gott gemeinsam auf dem Weg in das himmlische Jerusalem sind. Und dann kommt diese Frage, willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Und die Antwort, die wir geben dürfen heute, ist ja, mit Gottes Hilfe. Amen.